Ein Thema, was wir da mit Stapelstein über allem in uns tragen, ist, dass wir sagen, man braucht nicht unendlich viele Spielsachen als Kind, sondern lieber weniger, aber besseres Spielzeug. Unsere Vision ist es, Kinder in Bewegung zu bringen und sie in ihrer Kreativität zu fördern.
Ich fand das genau bewundernswert, dass man nicht das Ziel hatte zu gründen, sondern Stefan einfach diese Idee hatte und die so gut war, dass es notwendig war zu gründen, damit die Idee in die Welt getragen wird.
Hi, hier ist der Gründerszene-Podcast So geht's Startup. Ich bin Georg Reeth und ich spreche heute mit den Gründern von Stapelstein. Das sind Stefan Schenk und Hanna König. Und die beiden verkaufen riesige Spielsteine für Kinder online, die besonders nachhaltig sein sollen. Das Besondere an diesem Unternehmen und den beiden Gründern ist aber, dass sie gleich zwei Dinge anders machen, als es das Startup-Handbuch eigentlich vorschlägt. Nämlich zum einen sind sie nicht nur im Unternehmen Partner, sondern auch im Privaten. Und zum anderen wollen sie eigentlich lieber langsamer als schneller wachsen. Ganz gelungen ist ihnen das trotzdem nicht, denn zuletzt sind sie um 400% gewachsen und machen einen Millionenumsatz. Und ich möchte heute herausfinden, wie sie das geschafft haben. Hallo Stefan und hallo Hanna.
Hallo.
Hi Georg.
Im Vorgespräch habt ihr ja gerade mir schon mitgeteilt, dass ihr in einer Beziehung seid. Und es gibt ja eigentlich so diese ungeschriebene Regel in der Startup-Szene und die heißt, gründe niemals mit deinem Lebenspartner zusammen. Das habe ich zwar gelesen, Hanna, du bist nicht offiziell im Gründungsteam, hast aber schon von vornherein operativ mitgewirkt. Was hat euch jetzt dazu bewogen, das doch zu machen und diese Regel zu brechen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich am Anfang mich ein bisschen gesträubt und habe immer gesagt, ja, nee, ich muss so mein eigenes Ding machen, meinen eigenen Weg gehen. Und habe das dann aber irgendwann, ja, gebrochen. habe nicht mehr ganz so in diesen Schubladen gedacht und es ist einfach wunderbar. Also ich bin ganz arg froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dann, ja, 2018 wirklich so aktiv dann mitgewirkt habe.
Und Stefan, bei dir?
Ehrlich gesagt befasse ich mich gar nicht zu sehr mit diesen No-Gos oder Regeln, sondern wir versuchen da stets unseren eigenen Weg zu gehen, um uns da auch nicht von dem, wie es uns in die Wiege gelegt wird, abbringen zu lassen. Bei uns sind sehr viele schöne Zufälle einfach auch entstanden, mitunter eben der Zufall, dass meine liebe Freundin, die Hanna, eben das perfekte Komplementär zu meiner Expertise ist.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Die Lebensläufe passen wirklich sehr gut zusammen, habe ich gesehen.
Ja.
Das heißt, ihr habt es noch nicht bereut oder bereut es nur inzwischen nicht, weil es dann irgendwie funktioniert hat?
Nee, war von Anfang an gut.
Ja.
Also ich glaube, wir haben viel gelernt, wie wir was am besten machen miteinander, wer welche Stärken und welche Schwächen hat. Ja. Aber ich denke, das ist unabhängig davon, dass wir ein Paar sind, müsste auch so jedes Gründerpaar miteinander durchleben.
Ja.
Ja, nur dass sie dann meistens dann irgendwann um, keine Ahnung, 17 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr das Büro verlassen und dann sagen, okay, die Person hat mich heute genervt, morgen wird es vielleicht besser. Bei euch streitet man sich dann vielleicht abends nochmal oder bespricht vielleicht nochmal die Arbeit, das kann ja auch der Beziehung schaden.
Letzteres auf jeden Fall.
Ja.
Wir besprechen uns sehr viel, rund um die Uhr, würde ich sagen. Also da gibt es wirklich nicht so diese fixe Arbeitszeit und dann die Freizeit, sondern es sind da sehr fließende Übergänge.
Auch das war aber dann der Schlüssel. Also auch am Anfang war es so, okay, die Regel, beim Essen wird nicht mehr über Stapelstein gesprochen oder im Bett wird nicht über Stapelstein gesprochen. Aber als wir das dann aufgehört haben, diesen Zwang, so dieses jetzt nicht, dann ja, ich fand, dann ist es auf einmal natürlich geworden und fließend und motivierend.
Ja. Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, das zeichnet unsere Beziehung aus, dass wir insgesamt sehr wenig streiten, also sehr viel Empathie dem anderen gegenüberbringen und auch mittlerweile nach 8 Jahren Beziehung, denke ich, schon genau wissen, was denn vielleicht auch der Ursprung für eine gewisse Stimmung beim anderen ist. Ja.
Heißt es auch, ihr gebt euch kein Feedback für Arbeitsthemen, weil ihr Angst habt, euch zu streiten oder seid ihr euch immer einig?
Nee, gar nicht. Wir sind uns nicht immer einig. Im Gegenteil, da sind wir eher so Gegenpole. Aber wir können gut miteinander sprechen und wissen, die Meinung des anderen zu schätzen.
Ja.
Das klingt alles sehr romantisch. Ich bin sehr neidisch. was man auch sagen muss, das zweite Extrem bei euch ist, ihr seid beide noch sehr jung. 25 und 26 Jahre alt. Stefan, wenn man dich jetzt als offiziellen Gründer sieht, du hast ungefähr mit Anfang 20 gestartet und ich habe vorhin ganz normal bei Statista nachgeschaut. Nur 14% der Gründer sind so zwischen 18 und 24 Jahre alt und die meisten sind eher 25 bis 44, also eher so Richtung mein Alter. Und ich weiß, dass auch viele Menschen diesen Podcast hören in eurem Alter und die werden jetzt vielleicht sagen, oh Gott, in dem Alter, das könnte ich nicht. Vielleicht sagen die auch, das Risiko ist mir zu groß. Was würdet ihr denen jetzt antworten?
Ich denke, dass es keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt gibt. Ich denke, dass es ganz situationsabhängig ist und wenn da eine Idee da ist und egal wie früh die Idee kommt, dann sollte man da seinem Drang, diese Idee zu verfolgen und zu realisieren, diesem Drang nachgehen und dann spielt das Alter meiner Ansicht nach die unwichtigere Rolle, sondern vielmehr die Motivation hinter dem, was man vorhat.
Würdest du dem zustimmen, Anna?
Ja, also ich fand das genau bewundernswert, dass es eben nicht darum ging zu gründen, also dass man nicht das Ziel hatte zu gründen, sondern Stefan einfach diese Idee hatte und die so gut war, dass es notwendig war zu gründen, damit die Idee in die Welt getragen wird.
Ja, ich hatte gesehen, das entstand ja ungefähr in der Hälfte deines Studiums, du hattest Produktgestaltung studiert, Stefan. Jetzt drängt sich natürlich so diese Annahme auf, okay, ihr hattet wahrscheinlich irgendein Projekt, macht man ein Produkt, schaut euch vielleicht an, was es schon gibt und macht das besser. Ist es so entstanden?
Nee, also ich denke, das macht auch dieses Projekt und den Stapelstein aus, dass es nicht darum ging, zu schauen, was gibt es für Produkte auf dem Markt und die dann besser zu machen, sondern es war glücklicherweise also vielmehr der Prozess, der dort im Mittelpunkt stand. Und es ging einfach darum, dass man in meinem Fall eben die öffentlichen Räume der Kinder, also Kindergärten und Schulen, untersucht und schaut, wie kann man denn mit einer möglichst einfachen Lösung sehr viel bewirken, sehr viel Positives bewirken. Und dann hatte ich eben sehr viel Zeit in Kindergärten und Grundschulen verbracht. Ich persönlich stamme auch aus einer Familie, in der sehr viele Pädagogen da sind und wusste daher schon einiges über dieses Umfeld. Und habe dann gewissermaßen aus der Praxis für die Praxis gemeinsam mit den Kindern dieses Produkt entwickelt oder dieses Konzept. Vielmehr würde ich sagen, und das Ganze hat dann ja bis heute zu dem Erfolg geführt, den wir noch immer sehr genießen und weiter vorantreiben wollen.
Pädagogen sind ja, würde ich jetzt mal die These aufstellen, eher risikoaverse. Die wurde wahrscheinlich nicht geraten zu gründen.
Ja, also das ist tatsächlich so ein Ding gewesen, dass ich seitens meiner Familie keinerlei Expertise da irgendwo in der Familie oder im Bekanntenkreis hatte, die mich da unterstützen konnten. Es war dann vielmehr so, dass ich das Projekt an der Semesterausstellung präsentiert hatte und ich dort dann so einen sogenannten Business Angel angetroffen habe, der mir da die nötige Starthilfe oder beziehungsweise die Struktur mit geebnet hat.
Was war das damals? War das schon Geld?
Ja, aber es war zum einen Geld. Es ging um eben die Gründung der GmbH und zum anderen aber eben die Basics, um den Grundstein für die Firma zu legen, sage ich mal. Ja. Die nötigen Formalitäten und so weiter, die lernt man nämlich bei mir im Studium jetzt speziell nicht direkt. Und so war das dann eine ganz gute Starthilfe, um die Struktur zumindest zu finden, in der dann das Produkt gedeihen konnte.
Wann bist du dann auf das Projekt aufgesprungen, Hanna?
Ich war von Beginn an dabei, also ich habe die ersten Prototypen, war ich dabei, habe es ja von Beginn an verfolgt, war aber eher so als stiller Berater, würde ich mal sagen, im Hintergrund.
Und weil du dich nicht getraut hattest, voll einzusteigen oder was war das?
Damals war es, wie gesagt, für mich noch nicht so spannend. Ich dachte immer, ich muss noch was Eigenes machen oder meinen eigenen Weg finden. War aber ja bei jedem Fotoshooting, Videodreh, bei jeder Messe doch dabei. Ja. Und ich glaube, da war dann auch die Familie mit dem pädagogischen Hintergrund sehr wertvoll, weil ich würde mal sagen, die ersten 2 Jahre war eigentlich die Familie so die Mitarbeiter oder das Team hinter Stapelstein. Ja. Also das hätten wir niemals bewältigen können ohne den tollen Familien- und Freundeskreis.
Ja. Ihr hattet ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr seid ja sehr komplementär in euren Eigenschaften. Wer macht denn bei euch eigentlich was?
Also Stefan ist auf jeden Fall der Ideengeber, der Visionär, der gerne auch schon 10 Jahre vorausdenkt und ganz viele Ideen hat und alles nicht schnell genug gehen kann. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen die kritische Bremse, die dann aber auch wiederum den Alltag, glaube ich, sehr gut organisieren und bewältigen kann. Ja. Bisschen Struktur.
Okay, Stefan, willst du trotzdem mal ganz kurz erzählen, was macht ihr denn in 10 Jahren so?
Ah.
Jetzt darfst du.
Ja, also gut, unsere Vision ist es, Kinder in Bewegung zu bringen und sie in ihrer Kreativität zu fördern. Das ist so die Langzeitvision. Und insofern denken wir jetzt natürlich auch nicht mehr nur deutschlandweit, sondern möchten vor allem auch international die Kinder mit unserem Produkt begeistern und fördern. Und insofern haben wir gerade bezüglich der Langzeitpläne dahingehend auch jetzt die ersten Maßnahmen in die Wege geleitet, damit wir da international gut aufgestellt sind und möchten natürlich auch um das Produkt herum und um unser Kernprodukt Stapelstein einfach den Service rund um das Produkt erweitern. Aber die Details, die kann ich jetzt noch nicht verraten.
Okay.
Ja.
Es gibt ja auch noch diese andere These in der Startup-Szene, dass man im Studium nicht so viel lernt, wie in einer Woche Startup selbst tun. Und du hattest gerade selber so ein bisschen gesagt, durch diese Zusammenarbeit mit dem Business Angel hast du mehr gelernt als im Studium. War das bei dir auch so, Hanna?
Kann ich zu 100% bestätigen. Also ich habe ja 4 Semester noch BWL studiert, was für mich eher ein Schrecken war als ein Segen. Aber als dann ich ein bisschen mehr in die Stapelsteinwelt eingetaucht bin, konnte ich eben ja in der Praxis gleich mitdenken. Und da wurde es auf einmal wieder spannend. Also selbst Steuersätze und buchhalterische Themen waren dann irgendwie greifbar. Und ja, auch während dann mein Marktkommunikationsstudium war es einfach das Allerschönste, das direkt umzusetzen und zu sehen, was passiert in der echten Welt.
Ja. Aber vor allem war es auch das Selbsttun. Also ich würde jetzt bei mir nicht mal sagen, dass es unbedingt diese Unterstützung des Business Angels war, sondern vielmehr einfach das eigene Vorantreiben von so einem Projekt. Und wenn man so etwas wirklich will, dann findet man auch immer seinen Weg. Und das ist dann auch genau dieses intrinsische Lernen, was wir eigentlich auch bei den Kindern bewirken wollen mit Stapelstein. Insofern haben wir das am eigenen Leibe erlebt und möchten das so eben auch bei den Kindern schaffen, dass die selbstbestimmt und selbstwirksam lernen dürfen und lernen können.
Ja, und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist also auch wieder Stefans Eigenschaft, dass er einfach unglaublich irgendwie ein Glückspilz ist, die richtigen Menschen im richtigen Moment kennenzulernen und da dann auch offen dafür zu sein, die Ratschläge und Tipps und das Wissen anzunehmen. Und so haben, glaube ich, immer wieder wertvolle Personen unseren Weg gekreuzt, die uns da weitergebracht haben.
Ja.
Aber wenn man auf diese Art und Weise lernt, macht man wahrscheinlich am Anfang auch ziemlich viele Fehler. Hast du da welche vielleicht gemacht, wo du sagst, das würde ich gerne weitergeben, weil das kann man vielleicht besser machen?
Ja, in gewisser Hinsicht war ich vielleicht anfangs ein bisschen naiv, insofern als dass ich mich eben mit der Gründung der Firma nicht intensiv auseinandergesetzt habe, sondern da auch sehr, sehr viel vertraut hatte. Und insofern denke ich, hätte man da einfach auf Gesellschafterebene vielleicht so ein paar Sachen optimieren können, um es einfach langfristig, unkompliziert die Firma wachsen lassen zu können. Aber alles in allem denke ich, ja, wie es Hanna beschrieben hat, war es ein sehr schöner Weg, der sehr schnell sehr fruchtbar wurde. Anfangs hatten wir uns, glaube ich, zu sehr auf die öffentlichen Einrichtungen festgelegt. Wir hatten gedacht, dass wir eben bei den Kindergarten- und Schuleinrichtern uns Mühe geben müssen, dass wir da irgendwo in die Kataloge kommen und so weiter und so fort. Und
aber die haben ja auch kein Geld.
Ja, genau. Und hatten dann eben 2018, als dann Hanna auch mehr und mehr dazu kam, unseren Fokus auf die Online-Vermarktung gelegt. Und seither ja ging es dann auch wirklich steil bergauf. Ja.
Ich wollte vorhin gerade fragen, Hanna, als du erzählt hattest, du hattest ja Werbung und Marktkommunikation studiert, das ist irgendwie alles und nichts. Ich habe mir sogar ein kurzes Erklärvideo davon angeschaut und ist immer noch nicht verstanden. Was kann man denn damit anfangen, zum Beispiel im Online-Marketing?
Ja, also für mich, was ich damit anfangen konnte, ist dieses Produkt sichtbar zu machen, dem wirklich Raum zu geben und den NutzerInnen zu zeigen, was alles damit möglich ist. Und insbesondere in der digitalen Welt haben wir das dann geschafft, weil wir dann eben mit Bewegtbild arbeiten konnten, mit nutzergenerierten Bildern, mit Feedbacks von unserer Community. Also dann ist das Produkt zum Leben erwacht und davor war es eben nur ein Freistellerbild in einem Katalog mit 10.000 anderen Produkten. Genau, das würde ich sagen, habe ich gelernt.
Und wie habt ihr das am Anfang finanziert? Das ist ja nicht kostenlos.
Wir haben es tatsächlich einfach durch Eigeninitiative aufgebaut. Wir haben ganz, ganz arg viel Vorleistung gebracht in Arbeitszeit. Wir haben ganz viele InfluencerInnen wirklich als Freunde gesehen und auch als PartnerInnen dann an die Hand bekommen. Die haben dann kostenfrei für uns Marketing gemacht. Also dadurch sind wir eigentlich so in den ersten Schritten gewachsen.
Sehr viel Arbeitszeit. Ja, von über den ganzen Tag bis in die Nacht rein und gar nicht zu viel Push-Marketing. Also wir haben bis vor kurzem überhaupt keine bezahlte Werbung geschalten, sondern sind da sehr organisch gewachsen. Und das hat das Projekt auch, denke ich, da ausgezeichnet, dass wir wirklich auch mit Menschen zusammenarbeiten dürfen, die voll und ganz hinter diesem Projekt, hinter unserer Mission auch stehen und deshalb auch dieses überzeugende Marketing für uns machen und wirklich von Mund zu Mund das Thema weitertragen. Und das hat uns da anfangs vor allem dann entsprechend wenig Geld gekostet. Und ich meine, bis 2018 hatten wir eigentlich auch noch ein sehr kleines Team. Das heißt, ich habe auch erst mit Abschluss meines Studiums dann mir selbst ein Gehalt ausgezahlt. Und so konnten wir einfach von 2016 bis 2018 sehr kosteneffizient und minimalistisch dieses Business aufbauen und vorbereiten.
Und jetzt Werbung. Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von Safdesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das Startup. Heute wächst das Unternehmen stetig. Ihr Erfolgsgeheimnis? Safdesk unterstützt bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloud-basierten Buchhaltungssoftware sparen sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, überzeuge dich selbst und teste Safdesk mit dem Code GRÜNDERSZENE100 jetzt 6 Monate kostenlos unter www.safdesk.de/Gründerszene. Einfach Code eingeben und profitieren.
Könnt ihr nochmal diesen Deal mit diesen Influencern ein bisschen genauer erklären? Da wird natürlich jetzt jeder sagen so, oh, ich möchte auch kostenlos Influencer. Wie mache ich das denn?
Ich glaube, da haben ganz viele verschiedene Faktoren zusammengespielt. Einmal, dass wir wirklich eben auch ein neuartiges Produkt hatten, was die Kinderzimmer davor so noch nie gesehen haben. Und die InfluencerInnen sind natürlich auch gespannt auf Neuheiten und wollen das ausprobieren und darüber berichten. Dann, es ist auch ein hochpreisiges Produkt. Also man konnte dann die Barter-Deals auch besser eingehen, denke ich, als jetzt mit einem Bleistift oder so.
Okay, also sie sind jetzt nicht mit 0 Euro rausgegangen, sondern...
Doch, tatsächlich. Also sie haben die Produkte bekommen, kostenfrei von uns. Ja. So, genau. Das war die Gegenleistung von unserer Seite aus. Aber wir haben jetzt nichts dazu gezahlt.
Ja, und dann muss man auch sagen, dass ich denke, die Anfänge waren auch sehr durch persönliche Kontakte geprägt. Da waren wir dann eben noch auf den Messen und hatten da die ersten Influencerinnen kennengelernt. Und das hat einfach menschlich sehr gut gepasst. Mhm. Und wir haben sie dann eben, wie Hanna gerade schon sagte, mit Produktsamples ausgestattet. Und sie sind uns bis heute noch treu und unterstützen uns. Und ich glaube, das sind wirklich auch so Schlüsselfaktoren gewesen, wo auch dann für so jemand, der dort als Influencer auftritt, auf einmal spürbar wird, wie man Teil von so einem Werdegang eines Unternehmens ist und wie man tatsächlich einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg von einem Startup nehmen kann.
Das hattet ihr ja gerade schon angedeutet, das war vor Corona und hattest aber gerade trotzdem gesagt, so ein persönlicher Kontakt beispielsweise zu diesem Influencer ist sehr wichtig. Wie macht ihr es denn während Corona? Macht ihr es mit Videokonferenzen?
Sprachnachrichten
bei WhatsApp?
Ja, Sprachnachrichten ist tatsächlich so mit unseren Kooperationspartnern der Weg. Aber es ist schon ein bisschen was fehlt. Merken wir auch im Team, dass da einfach irgendwie das Bedürfnis langsam immer stärker wird, sich wieder zu sehen. Aber ich glaube, über Videokonferenzen, ehrlichen Telefonaten, wo man sich wirklich Zeit füreinander nimmt und auch sich gegenseitig zu 100% die Aufmerksamkeit schenkt, das bringt schon viel.
Ansonsten scheint euch Corona oder zumindest die Zeit 2020 nicht so sehr geschadet zu haben, wenn man sich die Umsätze anschaut. 2019 lagen wir bei 500.000 Euro, 2020 dann bei 2,5 Millionen, also eine Verfünffachung. Was ist da die Erklärung? Ist es die offensichtliche Erklärung, dass die Leute zu Hause sind und nicht wussten, was sie mit ihren Kindern machen sollen? Und dann haben sie gesagt, okay, kaufe ich mal 3 oder 6 Stapelsteine.
Ja, es war auch wieder so ein Zusammenspiel aus vielen glücklichen Situationen für uns. Wir haben 2019 dann wirklich Gas gegeben vor Weihnachten, um eben eine Bekanntheit überhaupt zu generieren. Und dann kam Corona, dann kam Ostern. Und Ostern war dann so ein bisschen der Peak, wo sich die Leute dann getraut haben, in Stapelsteine zu investieren und dann eben da auch der Lockdown zu der Zeit war.
Ja, also ich würde auch sagen, es sind viele Faktoren. Ich denke aber auch ohne Corona wären wir stark gewachsen in dieser Zeit. Wir hatten eben seit 2018 das sehr gut vorbereitet bis Ende 2019 und sind dort auch vor allem im Social Web sehr stark geworden. So dass wir wirklich, ich sag mal, gerade an unseren Peak-Zeiträumen um Weihnachten und Ostern stets diesen Sprung hatten. Mhm. Mit Sicherheit hat Corona aber dazu beigetragen. Vor allem, dass die Eltern gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass man die Kinder eben ganz körperlich fördert. Und es wurde für sämtliche erziehenden Personen eben so sehr spürbar, was es bedeutet, wenn Kinder ihren Bewegungsbedürfnis nicht genug Raum gegeben wird. Mhm. Und da hatten wir einfach das perfekte Produkt, die Lösung dafür und haben sie immer noch. Ich denke, das Bewegungsproblem, was man heutzutage hat bei den Kindern, ja nicht verschwinden wird. Im Gegenteil, es wird eher prekärer und da müssen wir umso stärker werden, dass wir zum einen ja über das Problem berichten, dass es ja ankommt und man aktiv dagegen arbeiten kann, egal ob mit oder ohne Stapelstein, und zum anderen aber unsere Produktlösungen und den Service drumherum nach und nach verbessern, damit es einfach sehr unkompliziert und einfach wird, die Kinder in ihrem Bewegungsbedürfnis zu befriedigen.
Ja, Hanna, du meinst gerade und Erwachsene. Was meinst du damit? Ist das jetzt eine neue Produktlinie, die du anteaserst, oder sollen einfach die Produkte, die ihr jetzt habt, auch für Erwachsene sein?
Die sind auch für Erwachsene. Also tatsächlich, wir im Office, auch wenn wir gerade nur verteilt und wenig da sein dürfen, wir haben keine Stühle und arbeiten da zu 100% mit den Stapelsteinen. Auch am Steharbeitsplatz mit dem Balanceboard benutzen die wirklich ja täglich für uns selbst.
Sitzt ihr da gerade drauf?
Meinst ja.
Unter anderem, ja. Wir könnten dir so einen kurzen Selfie machen.
Also, ist das Arbeitsalltag tatsächlich? Also sitzen alle eure Mitarbeiter auf diesen Stapelsteinen?
Ja, und ich glaube, für Gäste ist es manchmal erstmal komisch, in den Raum zu kommen und keinen Stuhl zu sehen oder nicht zu wissen, wo.
Ja, wir haben jetzt extra zwei, drei Hochstühle mit in den Werkraum integriert, damit unsere Gäste irgendwo einen Anhaltspunkt haben, wenn sie in den Raum kommen. Das ist immer ganz lustig, weil wir da, denke ich, aufgrund unserer Philosophie einfach sehr unkonventionell ausgestattet sind. Und dann findet man erstmal einen Raum vor, in dem es ja einfach nicht sofort irgendwie das Sofa oder den Stuhl sieht, wo man sich gern hinflüchtet und so die sichere Base hat, sondern eher die dynamische Welt der Stapelsteine für sich entdecken muss. Mhm. Und ich denke, dass wir da auch wirklich in diesem Bereich der, vielleicht kann man es mit diesem Wort betriebliche Gesundheitsvorsorge da irgendwie mit aufnehmen, dass wir in dem Bereich auch mit reinwachsen können mit Stapelsteinen und vor allem auch in das Fitnesssegment, weil man mit den Stapelsteinen einfach exzellent sich ganz individuell Fitnessübungen oder eben ergonomische Sitz- und Stehmöglichkeiten bauen kann, ganz spielerisch, was, denke ich, auch sehr gut zur Startup-Kultur passt, wo man doch kreativ werden soll und unkonventionell arbeitet. Also vielleicht dabei auch der Aufruf an alle, die nach flexiblen Stühlen oder Inventar suchen und ganz spielerisch damit umgehen möchten.
Jetzt müssen wir, glaube ich, so ein Werbezeichen irgendwo
machen. Ja, genau. Was uns da eigentlich erreicht hatte, war ganz viel Feedback von der Community wieder. Also jetzt vor allem letztes Jahr, als der Lockdown war, haben auch vermehrt die Eltern die Stapelsteine für sich entdeckt. Sei es für Fitnessübungen, also irgendwie super wackelige Liegestützen oder als Yoga-Stapelstein. Also uns haben da auch wieder Bilder, Videos erreicht und dadurch ist eigentlich die Welt zuerst entstanden. Also für uns war das schon Alltag, aber wir dachten nicht, dass schon die anderen dafür bereit sind.
Ja, und so kommt es jetzt eigentlich aus der Community uns zurück. Und wir müssen uns jetzt wirklich eine gute Strategie auch überlegen, wie wir dann unseren Fokus, den wir ganz klar bei den Kindern auch haben, erweitern können um die Erwachsenenwelt, die da auch sehr gut von diesem Produkt einfach profitieren kann.
Ja. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr es machen wollt? Weil wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, dann schaue mich da Kinder an.
Ja, das ist noch so ein bisschen die Herausforderung. Es ist so, dass wir jetzt ja wirklich sehr schnell gewachsen sind und wir gerade noch so ein bisschen balancieren, wie wir uns jetzt überhaupt auf die Kinder ausreichend fokussieren können und wie wir dann international aktiv sein können. Und ja, so dieser Erwachsenenmarkt ist dann eben nochmal ein Kapitel für sich.
Ja, und aber wir versuchen das jetzt eben über die Familie zunächst anzugehen, dass wir eben sagen, mit Stapelstein ist die ganze Familie in Bewegung oder kommt in Bewegung. Und wir haben jetzt erste Videos gedreht, in denen wir zum Beispiel Kinder-Yoga mit den Stapelsteinen einfach zeigen und dort wie so eine Art Online-Mitmach-Video gestaltet haben. Und wir denken, dass wir über solche Brücken dann auch eben Eltern und Kinder gemeinsam in Bewegung bringen können und darüber dann auch mehr und mehr den Eltern zeigen können, wie toll es dann sich auch für sie persönlich eignet, damit in Bewegung zu kommen und Übungen zu machen.
Stefan, du meinst gerade, ihr seid so ein bisschen unkonventionell. Und ich habe mir vorhin eure Pressebilder angeschaut und dachte so, okay, das ist ja interessant, mal keine blauen Hemden, kein Jackett. Und dann ist mir aufgefallen, und keine Schuhe. Was? Ihr tragt keine Schuhe auf den Pressebildern. Was ist denn da passiert? Was soll das symbolisieren?
Naja, also vielleicht haben wir uns da gar nicht so viel bei gedacht. Also tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel bei Fotoshootings mit Kindern generell barfuß arbeiten, weil das einfach sehr natürlich wirkt und auch einfach auch sehr ästhetisch. Und ich persönlich bin auch sehr gern barfuß. Für uns fühlt sich das sehr natürlich an. Und wenn wir keine Schuhe anhaben müssen, dann haben wir auch gern keine Schuhe an. Also wir machen uns da gar nicht zu viele
Gedanken. Nicht mal für das Fotoshooting werden Schuhe angezogen.
Nee, also das ist tatsächlich eher so aus dem Moment entstanden, haben wir nicht so viel drüber nachgedacht.
Aber es sah recht professionell aus, deswegen dachte ich, es ist vielleicht Absicht, soll vielleicht irgendwas symbolisieren. Nee.
Ich glaube, wir haben da selber balanciert und beim Balancieren mit Schuhen, das ist einfach...
Ja. Also sobald man mit den Stapelsteinen in Kontakt kommt, möchten wir einfach gerne den direkten Hautkontakt auch zeigen. Und ich denke, das Shooting, was du da meinst, war mit Stapelsteinen. Mhm. Und daher haben wir dann uns bestimmt mit Absicht dafür entschieden, auf die Stapelsteine zu gehen und dort zu balancieren.
Mhm. Ja. Was aber garantiert Absicht war, weil du gerade die Fotoshootings mit den Kindern genannt hattest, auf eurer Seite fällt auf, die sind entweder angeschnitten, schauen weg und ich glaube, ein einziges Kind guckt mal so halb in die Kamera. Warum macht ihr das so unkenntlich? Oder ist es doch unabsichtlich?
Es ist mit Absicht. Seit letztem Jahr beschäftigen wir uns da ganz intensiv mit der Privatsphäre der Kinder im digitalen Raum und haben dann einfach gemerkt, dass es auch nicht notwendig ist, also dass wir es können und dass wir da als Unternehmen auch ein Zeichen setzen müssen fast schon und haben da auch ganz streng, also wir haben ja oder arbeiten viel mit InfluencerInnen zusammen und haben da dann auch ganz streng reagiert und die Auswahl von 100 auf 10 runtergebrochen, weil wir eben gesagt haben, dass wir da einfach die Kinder auch im digitalen Raum schützen möchten.
Und 90% haben gesagt, ich zeige das nur, wenn mein Kind zu sehen ist.
Nee, 90% machen es eben noch. Und wir
okay.
Genau, wir haben gesagt, es reicht nicht nur, wenn die Stapelsteinbilder ohne Kindergesicht sind, sondern wir wollen dann schon einen Partner, eine Partnerin, die das durch und durch auch mit uns dann lebt. Genau, aber es funktioniert wirklich gut. Also es ist schon mehr Aufwand, auch beim Fotoshooting, fallen auch da die schönsten Bilder dann manchmal weg oder man muss sie dann anschneiden, obwohl das Kindergesicht einfach einen anstrahlt und das ja in der Werbung so die Emotionen wecken soll. Aber
genau um das geht es uns eben, dass man das Produkt nicht über ein bezauberndes Kinderlächeln verkauft, sondern weil es eben einen Mehrwert bringt. Und an der Stelle möchten wir ein klares Zeichen setzen und die Kinder schützen, weil sie eben in dem Alter noch nicht selbst darüber entscheiden können und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann sich dagegen entscheiden. Und das wissen wir, dass wir das ohne schaffen. Mhm. Wir sind gerade auch schon dran, Strategien zu entwickeln, wie wir trotzdem die Emotionen mit reinbekommen, unter anderem eben über Audio, über Tonsignal, wo wir dann hoffentlich eben diese Emotion der Kinderstimme zumindest wieder mit reinnehmen in die Videos zum Beispiel.
Ist das was du im Studium gelernt hast, Hanna? Ich hätte jetzt gedacht, da lernt man genau das Gegenteil.
Ja, hat man auch. Ja, nee, das ist eher was wir in uns tragen. Also unsere Werte, die wir einfach auch auf das ganze Unternehmen, also dass wir da einfach ja, wirklich ganzheitlich denken. Und die Kinder sind bei uns einfach ein wesentlicher Teil, auch von der Kommunikation. Und da ist es umso wichtiger, sie zu schützen.
Und jetzt die Werbung. Innovative Unternehmen brauchen innovative Lösungen. Mit Dell Technologies ist das kein Problem. Der IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet eurem Unternehmen genau den Support, den es braucht. Egal, ob ihr erst klein startet oder bereits groß am Markt seid. Die Dell Technologies Experten verstehen eure IT-Herausforderungen und Bedürfnisse. Ob Notebooks, leistungsstarke Workstations oder Cloud-Lösungen, erhaltet professionelle Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Tools, Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus ermöglicht euch Dell Technologies maximale Flexibilität, auch bei der Finanzierung. Jetzt unter dell.de/KMU-Beratung informieren und von individuellen End-to-End-IT-Lösungen profitieren.
Ihr habt da noch einen anderen Wert, der heißt Nachhaltigkeit. Und ich finde, dieser Begriff wird derzeit so häufig benutzt, dass ich es bei sehr vielen Unternehmen nicht ernst nehmen kann. Was vielleicht auch gar nicht schlimm ist. Ich verurteile auch kein Unternehmen, das das macht und vielleicht andere Gedanken dabei hat. Wie ernst ist es bei euch? Sind das 90%, 99%? Sind es wirklich 100? Kann man überhaupt 100 sagen, wenn man gleichzeitig auch ein Unternehmen groß machen möchte?
Ich glaube, ich will 100 sagen, ja. Weil,
und wir merken aber, wie schwer es ist, die 100 zu erreichen, ja, und ja, wie viel da gerade Greenwashing betrieben wird und wie schwer das ist, dann auch gerade bei klimaneutral Partner zu finden, die das bis zu Ende denken.
Jetzt habt ihr keine Zahl genannt übrigens.
Also die 100
möchten wir anstreben. Steht.
Ja. Die 100 steht.
Also die Einstellung ist definitiv bei 100. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir dennoch ein Produkt herstellen, unserer Ansicht nach ein sehr nachhaltiges Produkt, was eben 96% Kunststoff auf das Volumen spart, aber dennoch diese 4% Kunststoff in sich trägt, also eine begrenzte Ressource. Und sind uns aber eben im Hinblick auf die Nachhaltigkeit auch so eingestellt, dass wir sagen, es hat nicht nur rein mit dem Material zu tun, sondern auch vor allem damit, wie lange und wie intensiv ein Produkt verwendet wird. Und da sind wir eben mit Stapelstein ganz gut aufgestellt auf jeden Fall, weil wir eben sagen und wissen, dass Stapelstein von 1 bis 99 verwendet werden kann oder drüber hinaus und dass eben die ganze Familie davon profitiert und das so gut wie unkaputtbar ist. Und
ja, Georg, du hast es ganz richtig gesagt. Also es ist das eine, das Produkt, aber als Unternehmen nachhaltig wirklich durch und durch zu sein, das bedeutet noch so viel mehr. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr und sind da gerade auch intensiv dabei, eben wirklich jedes kleinste Detail mal zu beleuchten. Was passiert da eigentlich? Was machen wir da? Und wie können wir das nachhaltiger gestalten? Und gerade im Online-Bereich wird noch so wenig hinterfragt. Ja. Also an wen eigentlich da welches Geld fließt und was da überall.
Eben Nachhaltigkeit hat ja nicht nur was mit der Ökologie zu tun, sondern auch in Bezug auf Ökonomie und die soziale Nachhaltigkeit. Und da tun wir uns vor allem in dem Online-Bereich noch schwer oder in dem Marketing-Bereich, weil man da eben an den Riesen wie Google und Facebook nur schwer vorbeikommt. Und das hatte ich dann auch eben gerade ganz gut angesprochen. Also kann man das vereinbaren mit einem Startup, das wachsen möchte oder wachsen muss und gleichzeitig sich dem gerecht zu werden, das ist ein Spagat, ja, das ist ziemlich schwierig, da für sich die ich sag mal das Optimum zu erreichen, aber wir tun jeden Tag das Beste, um dem einen Schritt oder ein Stück näher zu kommen.
Ja, und dann auch ohne Ziele, dass wir das in 2050 oder so erreichen, sondern wir wollen es wirklich täglich uns da verbessern.
Wie sieht das dann in der restlichen Spielwarenbranche aus? Seid ihr da in Gesprächen mit der Branche?
Nicht direkt, ehrlich gesagt.
Oder seid ihr noch zu klein, dass ihr nicht wahrgenommen werdet?
Ja, also ich denke, wir werden wahrgenommen, vor allem im Online-Bereich. Werden wir da beobachtet und stechen wir auch heraus, gerade in der Branche, die da noch, denke ich, im Schnitt sehr konventionell eingestellt ist oder arbeitet, ja, wo noch auch sehr viel billig produziert wird, importiert wird und Kataloge gedruckt werden und also sehr viele Ressourcen eben erstmal benötigt werden, bis das Produkt dann beim Kunden landet. Und da nehmen wir Abstand davon und sagen, wir möchten so unmittelbar wie möglich von Produktion bis zum Kunden arbeiten und realisieren es eben durch die Produktion in Deutschland und den Versand direkt aus unserem Lager zum Kunden und ohne große Kataloge, die dann erst durch die eben erstmal sehr schwer durch die Welt versendet werden und auch gedruckt werden müssen zum Beispiel. Ja. Und das sind so Unterschiede, die ich jetzt da wahrnehme oder über die Zeit erfahren habe. Insgesamt denke ich, ist da aber eben noch einiges an Potenzial da, dass sich da in der Spielwarenbranche was verändert. Und mit ein Thema, was wir da mit Stapelstein eben auch vor allem in uns tragen, ist, dass wir sagen, man braucht nicht unendlich viele Spielsachen als Kind, sondern lieber weniger, aber besseres Spielzeug und mit dem man eben vielfältig spielen kann. Und da denke ich, ist der Spielwarenmarkt gerade noch überflutet von sehr einseitig verwendbaren Spielsachen. Und ich würde mir wünschen, dass wir oder andere Spielwarenhersteller da umdenken und sich eher auf die Qualität anstatt auf die Quantität fokussieren.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, man braucht eher weniger Spielsachen. Und wenn man sich den Preis von eurem Produkt anschaut, dann kann man sich auch gar nicht so viele davon leisten. Die sind ja doch sehr hochpreisig. Ich hatte von euch die Info bekommen, dass ihr ungefähr 200.000 Stapelsteine verkauft habt an 10.000 Haushalte. Da kann man leicht runterrechnen, wie viel das sind. Das sind 20 Stapelsteine pro Haushalt, wenn man das so sagen kann. Also ungefähr vielleicht 500 Euro pro Haushalt. Finde ich ziemlich hoch, falls die Zahl stimmt.
Also das kann man so nicht direkt sagen, weil wir verkaufen ja auch an öffentliche Einrichtungen. Also 20 Stapelsteine pro Haushalt wäre, denke ich, zu hoch angesetzt. Ich würde sagen, 8 Stapelsteine pro Haushalt sind realistisch. Da liegen wir bei einem Preis von knapp unter 200 Euro. Also das wäre so die Summe, denke ich, die da ja im Raum steht.
Genau, das ist natürlich trotzdem noch relativ teuer. Die Zielgruppe damit natürlich auch begrenzt. Hattet ihr schon mal überlegt, okay, eigentlich wollen wir die Welt retten, gleichzeitig ist das Produkt zu teuer. Wie geht man diesen Mittelweg vielleicht?
Naja, das gehen wir über die öffentlichen Einrichtungen mit unserem Unique Set. Da haben wir Stapelsteine, die ja standardmäßig in der Produktion anfallen, die einen andersfarbigen Punkt haben, als sie haben sollten. Und da können wir dann eben einen sehr attraktiven Preis fahren für die öffentlichen Einrichtungen, weil dort dann noch mehr Kinder tatsächlich von dem ein und demselben Produkt profitieren. Mhm. Also das ist so ein bisschen unsere...
Das ist unser Anspruch gegenüber den öffentlichen Einrichtungen, wo wir eben auch sagen, das soll da wirklich für alle Einrichtungen so niederschwellig wie möglich verfügbar werden. Da spenden wir auch jeden Monat 10 dieser Pakete an die öffentlichen Einrichtungen, das zum Thema Welt retten oder Kinder in Bewegung bringen. Zum anderen in Privathaushalten, denke ich aber, ist es einfach nur eine Abwägung, wie viel man dort bereit ist für die Entwicklung oder für die Bewegung des Kindes zu investieren. Da denke ich auch, lieber einmal gut kaufen als mehrmals halb. Und dann hat man dieses Geld sehr schnell wieder drin, vor allem wenn man berücksichtigt, wie lange und wie vielseitig dieses Produkt verwendet wird und eben auch nicht nur in einer gewissen Altersstufe, sondern es begleitet einen ab einem Jahr bis ins Erwachsenenalter und dann relativiert sich der Preis sehr schnell.
Ja. Kann man eigentlich über die Marge reden? Ich hätte jetzt mal geschätzt, dass sie recht gut ist.
Die liegt eigentlich im Branchendurchschnitt. Also das ist eigentlich nicht außergewöhnlich. Wir arbeiten auch mit B2B-Partnern zusammen und ja, da haben die in der Regel eher sogar eine geringere Marge, als jetzt sie gewohnt sind, weil wir eben durch die Produktion in Deutschland und dem besonderen Material EPP einen wesentlich höheren Produktionspreis haben, als man von konventionellem Kunststoff eben aus Fernost gewohnt ist.
Was heißt dann branchenüblich?
Naja, also branchenüblich wäre jetzt, dass man eben beim Händler irgendwo da nochmals eine 100% Marge hat, aber das gibt's bei uns nicht. Also ja, ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht die Margen unserer Händler offenlegen, aber wir sind da weit drunter. Also wir haben da sogar eher geringere Margen als bei diesen normalen 100% Margen, die da im Einzelhandel oft noch aufgeschlagen werden.
Okay, jetzt habt ihr langsam eine Größe erreicht. Sagen wir mal, ihr würdet euch jetzt auch im laufenden Jahr nochmal verfünffachen, dann wärt ihr ja schon bei einem zweistelligen Millionenumsatz. auch wenn das vielleicht nicht realistisch ist, weil jetzt dieses Jahr Corona vielleicht ein bisschen kürzer ist, hoffentlich. Ist das dann langsam auch so ein Case, der dann auch für weitere Investoren spannend ist? Seid ihr in Gesprächen?
Nicht aktiv. Wir werden auch diesen Sprung dieses Jahr nicht nochmals erreichen. Wir streben eine Verdoppelung an. Aber wir versuchen eben weiterhin organisch zu wachsen. Das heißt, auch da lieber den Speed rauszunehmen, sondern auch uns jetzt vor allem erstmal da das Team zu finden, das Team zu bilden, was sich jetzt über das letzte Jahr einfach stark entwickelt hat. Wir sind mittlerweile 16 Mitarbeiter, wo wir vor einem Jahr noch zu dritt waren, ja. Und deshalb versuchen wir da auch, das Wachstum nicht zu stark zu pushen, sondern vielmehr uns zu finden und dann mit einem starken Team uns weiterzuentwickeln.
Ich glaube, ihr seid das erste Startup, das es sagt, das ich jemals interviewt habe. Lieber langsamer wachsen.
Ja, ich glaube, das ist schon auch, was uns ausmacht. Also uns ist einfach die Qualität bei jedem Schritt ganz arg wichtig und dass wir das achtsam machen und gut durchdenken und nicht irgendwie so ein kurzlebiges einen Trend oder so schaffen, sondern wir wollen wirklich was Langfristiges aufbauen. Ich glaube, es bedarf dann auch
Zeit. Zeit, damit wir auch damit lernen können und uns mitentwickeln können mit dem Wachstum. Ja.
Ist es auch ein Grund, warum du gerade so ein bisschen diese Investorenfrage abgewickelt hast?
Ja, mit Sicherheit. Genau. Also zum einen ist es so, dass wir auch gerade alle Investitionen, die wir gerade fürs Marketing benötigen, selbst noch stemmen können und selbst finanzieren und da gar kein Fremdkapital benötigen. Und zum anderen möchte ich auch ungern weitere Entscheider mit dem Team haben, die das Projekt dann eben vielleicht eher in eine Richtung bringen, wo es rein um Profitmaximierung geht und nicht mehr die Vision oder die idealistische Vorstellung, die dahinter steht, auch im Vordergrund steht.
Okay. Ganz zum Schluss gibt es auch noch eine Abschlussfrage, die stelle ich euch jetzt jeweils. Und die Frage lautet, nennt mir eine Sache, die euch Freude bereitet und eine, die euch Bauchschmerzen macht.
Wer fängt an?
Du.
Was mir ganz arg viel Freude bereitet, ist gerade das Team, was jetzt entstanden ist. Jeder Einzelne, wie viel da mittlerweile selbstständig läuft, ist unfassbar schön. Jeden Tag aufs Neue. Bauchschmerzen würde ich so nicht nennen, eher ein Spannungsgefühl, was immer wieder kommt und geht. Aber ich glaube, das ist einfach, weil so viel Neues passiert. Und immer, wenn man denkt, das funktioniert. Und dann kommt was anderes und das ist wieder ein Chaos. Aber positive Chaos. Also es sind einfach immer wieder Herausforderungen. Deswegen Bauchspannung.
Sehr gut. Ja, was kann ich da jetzt noch ergänzen?
Vielleicht was Persönliches, weil normalerweise, wenn ich diese Frage stelle, gehen Unternehmer immer davon aus, dass es sich um das Unternehmen handelt. Oder vielleicht haben sie auch so wenig Freizeit, dass sie deswegen gar keine anderen Probleme haben.
Also was mich gerade sehr freut, ist das großartige Wetter, was wir da haben. Also das beflügelt mich und auch dann bei der Arbeit schafft es oder macht es jeden Tag aufs Neue Freude, wenn man dann vielleicht auch mal wieder draußen sitzen darf und dort am Laptop arbeitet. Und Bauchschmerzen gibt es gerade eigentlich so gut wie keine.
Schlechtes Wetter vor ein paar Tagen. Das sind noch echte Probleme, echte Grundprobleme.
Und gut, das ist vielleicht so ein bisschen tiefgründig, aber das ist so generelles Bauchkrummeln einfach und so eine Hoffnung, dass wir einfach unseren Planeten gemeinsam noch irgendwie retten können. Genau, und da geben wir unser Bestes für. Ja.
Vielen Dank für den Versuch und vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Danke dir.
Das war's mal wieder diese Woche mit So geht's Startup. Die nächste Folge kommt wie immer nächste Woche und bis dahin könnt ihr euch natürlich unsere anderen Folgen anhören. Ihr könnt uns folgen oder uns bei Apple Podcasts bewerten. Ich bin Georg Reeth und bis zum nächsten Mal.